ich habe Ihnen gesagt, zweiter Teil machen wir ein bisschen Praxis, was wir um das an Horoskopen bzw. an zwei bedeutenden Persönlichkeiten zu sehen, was wir vorher in der Theorie ausgeführt haben. Ich habe zwei Personen gewählt, die Sie alle kennen. Ich glaube, dann ist es immer besser. Und ich glaube, bei den meisten ist auch zumindest in großen Zügen das Leben dieser beiden Persönlichkeiten bekannt. Und dann macht es ein bisschen mehr Spaß, als wenn man jemanden hat, den man überhaupt nicht kennt. Gut, Freud wurde am 6. Mai 1856 in dem mährischen Städtchen Freiberg unter ärmlichen und schwierigen Verhältnissen, Familienverhältnissen geboren. Die Entwicklung 1830 Metz, ja? Steht oben, ja? Die Entwicklung des Begründers der Psychoanalyse, der die Sicht auf die menschliche Psyche maßgeblich geprägt hat und bis heute geprägt hat und der sozusagen auch unsere Seele aus den dunklen, aus vielen dunklen Kammern herausgeholt hat, zeigt, ist auch ein Kampf der uranischen Befreiungen, die wir in diesem Horoskop jetzt sehen werden. Wir sehen in diesem Horoskop, Uranus ist Herr des vierten Hauses, ja, und steht, und das ist eigentlich recht interessant, im siebten Haus, im Stier, in einem kardinalen Haus. Und die Sonne macht eine applikative Konjunktion, also 4 Grad, auf den Uranus. Das sehen alle, gell? Interessant ist natürlich auch, und das wissen wir, wenn die Achsenherren in Konjunktion sind, Herr von 4 und die Sonne als Uranus und Herr von 10 die Sonne, ist das ganz bedeutend, würde ich einmal sagen.
Ist
Uranus ist Herr von 4, oder? Wassermann, vierte Haus und die Sonne, das heißt, es stehen die Achsenherren, Uranus und Sonne, miteinander in Verbindung, wobei ich glaube, wenn jetzt dieses eine Konjunktion, eine separative Konjunktion wäre, angenommen die Sonne wäre auf 21 Grad Stier, dann könnte man das mehr oder weniger vergessen. Man, nicht ganz, aber hätte nie diese Bedeutung, als in Konjunktionen sind immer applikative Aspekte extrem wichtig, separative, jetzt wird es immer anders. Ja? Damit können wir eigentlich sagen, Uranus ist es auch im Exil, dass der Uranus in Freuds Leben eine ganz besondere Bedeutung hat. Was sollte man mit dieser Uranus-Stellung? Es geht um das vierte Haus, es geht um das Ererbte, was man hat, es beginnt um was Neues und es sollte man nicht ängstlich behüten. Und das ist immer recht schwierig, wenn man den Uranus im Stier hat. Wir wissen, Stier heißt auch das Zeichen der Sicherheit. Ja, sind die Veränderungen ja nicht besonders einfach zu gestalten. Und oft ist halt das Problem, dass man in einer solchen Konstellation ein Schneckenhaus baut oder erbaut und die anderen nicht hineinlässt und auf eine Isolation sich bezieht. Ich spreche jetzt immer Uranus im Stier. Und nachdem Stier auch um das Besitz, es geht um Besitz, dass man oft neidisch auf die anderen blickt, die etwas haben, was man selber nicht hat. Ja? Und man fühlt sich oft, oder man gibt auch den anderen oft die Schuld, dass sie etwas haben, was man selber nicht hat mit dieser Uranus-Stellung. Und was mir gut gefallen hat, wir haben auch da einen Skorpion-Aszendenten, ich habe da einen Satz von Freud, der für diesen Aszendenten super toll ist oder den ich sehr treffend finde und er sagt, ein intimer Freund und ein gehasster Feind waren mir immer notwendige Erfordernisse meines Gefühlslebens. Ich wusste beide mir immer von Neuem zu verschaffen. Das finde ich doch toll, ja?
Ja.
Das steht in der Traumdeutung von Freud und wer ist Skorpion von euch? Ich glaube, die kennen das schon ein bisschen, ja? Finde ich, was ich zeigen wollte, wie dieser Ausbruch, Titel heißt der Aufbruch zum Ich, wie dieser Ausbruch oder Aufbruch aus diesen seelischen Verankerungen stattgefunden hat und wer glaubt, wann war das erste wichtige Ereignis?
Ja.
Sonne Uranus, ja? Also die Sonne macht einen in der Progression die exakte Konjunktion zum Uranus. Was wird da passieren? Was wird da passieren? Ich habe noch, also jetzt können wir das ein bisschen so, das ist ja im Prinzip einfach da zu sehen, ja. Was passiert da? Die Sonne ist auf Uranus und ich habe ja vorher gesagt, es dreht sich dabei um die Achsenherren. Viertes Haus. Die Existenz gestaltet sich neu. Toll, muss euch gar nichts sagen, ihr könnt es eh schon selber. Also, die Familie ist unter wachsenden finanziellen Schwierigkeiten übersiedelt mit dem vierjährigen Freud nach Wien. Mit 4 Jahren ist er nach Wien gekommen und der Ort der frühen Kinderjahre blieb für ihn meist ein Traum und er hat selbst gesagt, tief in mir überlagert lebt noch immer fort das glückliche Freiberger Kind, der erstgeborene Sohn einer jugendlichen Mutter, der aus dieser Luft, aus diesem Boden die ersten unauslöschlichen Eindrücke empfangen hat. Also das finde ich doch toll, es geht aus der Befreiung, aus der Seele heraus. Ja? Wie muss das für den vierjährigen Freud nicht besonders ein freudiges Erlebnis gewesen sein, wenn er sich nachträglich sozusagen diesen seelischen Eingriff so erinnert? Da haben wir typisch das Uranus-Wirken aus der Geborgenheit herausgeworfen zu sein und in eine unsichere Existenz. Gut. Finde ich eigentlich ganz toll. Wir machen einen Sprung. Also ich versuche jetzt einfach so Lebensetappen nachzuzeichnen, in denen Uranus wichtig war. Anhand von Direktionen und Transiten. So, es geht jetzt die Zeit. Ich habe jetzt natürlich nicht für jeden Augenblick keine Direktion. Es geht mir nur darum, Ihnen ein bisschen die Zeit zu zeigen. Freud, ein Wendepunkt 1875 bis 77. Was haben wir da? Man sieht es. Ist das progressive Aszendent, Opposition, Uranus, Radix? Das ist leider so klein eingezeichnet. Ja? Klar? Aszendent hat sich bewegt, beziehungsweise der Deszendent macht die Konjunktion auf den Uranus. Und was besonders wichtig ist, die Venus ist weshalb wichtig, weil sie auch die Sonne disponiert, ja, vom Stier. Die progressive Venus, exakte Konjunktion Uranus. Also finde ich wieder ein sehr markantes uranische Zeit oder Phase seines Lebens. Jetzt, was ist passiert? Es geht immer auch um das 10. Haus, was wir gesagt haben. Nachdem sich Freud vorerst der Zoologie zugewandt hat oder hatte, wechselte er das Studium und er schloss sich dem Physiologischen Institut an und er hat sich seinen Lehrer gefunden, den Ernst Wilhelm von Brücke. Und was hat Freud dazu gesagt? Gut, ist auch immer ein bisschen Biografien, auch wenn es nur ganz dünne sind, zu lesen, weil da sind die markanten Sätze, findet man schon. Da hat er in seiner Autobiografie, hat er gesagt, im physiologischen Laboratorium von Ernst Brücke fand ich endlich Ruhe und volle Befriedigung. Also, da sieht man auch wieder, wie Uranus, die Ruhe ist natürlich, wir haben vorher gesagt, das ist immer nur spontan, aber ein Augenblick der Ruhe, der Entfaltung, er glaubt, die Bestimmung gefunden zu haben und hat sie auch, weil es für seine weitere Entwicklung besonders wichtig war. Und vor allem der Professor Brücke war die größte Autorität für Freud seit sein ganzes Leben lang. Ja? Gut, finde ich sehr toll und sehr treffend. Oder wer findet das nicht toll und treffend? Ja? Na gut. Ja? Ja, wer traut sich auf sein? Gut, ich möchte euch da noch etwas zeigen. Einmal zur Abwechslung einen Transit. Sind etwa dieselbe Zeit. Trifft auch diese Zeit, die ich jetzt vorher geschildert habe, Uranus Konjunktion MC, ja? Die Bestimmung, die er da findet, durch Uranus Konjunktion MC. Was auch wichtig ist, dass der Uranus das erste sozusagen im Quadrat wieder steht zur Radiposition, ca. 20, 21, 22 Jahre. Also das verstärkt diese ganze Geschichte noch. Gut, wir machen einen kleinen Sprung. Unten steht immer die Direktion für wann die Zeit ist, 1885. Was passiert da? Wir haben den Uranus wieder in Achsenbindung, ja? Vorher die Konjunktion progressiver MC, Trigon Uranus exakt, ja? Uranus ist auch, wie wir gesagt haben, mit Venus immer in Verbindung in diesem Horoskop. Was ist da? Uranische Stationen sind auch immer Wendepunkte im Leben. Das sieht man, das ist, würde ich sagen, der dritte Wendepunkt, der da kommt. Er ist verliebt, lebt aber nach wie vor in ärmlichen Verhältnissen. Er hat entbehrungsreiche Jahre hinter sich. Und das führt bei ihm zu einem leidenschaftlichen Ausbruch und Empörung und Verachtung gegen diejenigen, die etwas haben. Also ich habe das vorher gesagt, Uranus im Stier, da kommt sozusagen der Neid von ihm ein bisschen zum Ausdruck. Und er kommt aber seiner Identität, ist ein Individuationsprozess, der so stattfindet, ein großes Stück näher, indem er zum Beispiel, das möchte ich auch zwei Sätze aus einem seiner Brautbriefe vorlesen, die auch wieder sehr typisch sind für so eine Situation. Wir unterschreibt er an sein Weibchen, in Anführungszeichen, das sagt er selber, nicht ich, ja. Wir entbehren, um unsere Integrität zu erhalten. Wir sparen mit unserer Gesundheit, unserer Genussfähigkeit, unseren Erregungen. Wir heben uns für etwas auf, wissen selbst nicht für was. Und diese Gewohnheit der beständigen Unterdrückung gibt uns den Charakter der Verfeinerung. So geht unser Bestreben mehr dahin, Leid abzuhalten, als uns Genuss zu verschaffen. Und in der höchsten Potenz sind wir Menschen, wie wir beide, beide meint auch seine zukünftige Frau, die sich mit den Banden von Tod und Leben aneinander ketten, die jahrelang entbehren und sich sehnen, um einander nicht untreu zu werden, auch da wieder dieses Skorpionische. Und dann, um diese Unlust zu vermeiden, hat er zu dieser Zeit gelegentlich Kokain genommen, unterschreibt er ihn, das bisschen Kokain, was ich genommen habe, macht mich geschwätzig, mein Weibchen, ja. Finde ich eigentlich ganz toll, was sich da in seiner Beziehungsdynamik abspielt. Und er kommt auch in dieser Zeit MC, Berufung, er schreibt die Habilitation, er kommt dann als Privatdozent an die Wiener Uni und er reist nach Paris, wo er Charcot, seinen berühmten Lehrer, kennenlernen durfte. Und da auch wieder uranisch, ja, wenn er schreibt, Charcot, der einer der größten Ärzte, ein genial nüchterner Mensch ist, reißt meine Ansichten und Absichten einfach um. Ich meine, ist das nicht toll für Uranus, ja? Finde ich doch super. Das haben wir vorher gesagt. Nach manchen Vorlesungen gehe ich fort wie aus Notre Dame mit neuen Empfindungen von Vollkommenen. Ob die Saat einmal Früchte bringen wird, weiß ich nicht. Aber dass kein anderer Mensch je ähnlich auf mich gewirkt hat, weiß ich gewiss. Und auch diese Sache, er hat 1885, für ihn, wir haben gesagt, Uranus ist auch immer ein Zerstörer, hat er gesagt, hat er auch seiner zukünftigen Frau geschrieben. Ich habe alle meine Aufzeichnungen seit 14 Jahren und Briefe, wissenschaftliche Exzerpte und Manuskripte meiner Arbeit vernichtet. Die Biografen sollen sich plagen. Also das, deshalb brauchen wir die Astrologen, die können es dann. Was haben wir? Wir haben Uranus Quadrat Saturn im Transit. So, das haben wir. So, das ist. Okay, das haben wir da. Also, ist insofern sehr interessant zu wissen, dass Saturn im Transit, also Saturn ist ja auf die Radix-Position zurückgekehrt, also die erste Saturn-Revolution, klar, so 29, 30 Jahre. Uranus macht sozusagen im Transit bekommt er das Uranus-Saturn-Quadrat gleichzeitig, ja. Und Uranus-Saturn, das wissen wir alle, wirkt sehr lebensverändernd und schicksalsbestimmend. Was noch interessant ist, dass der Uranus eine Opposition zu Jupiter macht. Ja? Haben wir da. Gut. Also, das ist, ich glaube, für ihn eine wichtige Zeit. Jetzt habe ich Ihnen, nachdem ich nicht so viele Horoskope zeigen kann, mal eine Liste zusammengestellt. Ich meine, das könnt ihr euch bei eurem eigenen Leben auch machen. Wie? Okay. Gut. Okay. So. Also, ich habe die Zeit wichtige Uranus-Transite vom 01.01.95 bis 98 praktisch. 4 Jahre sind das, ja. Haben wir ein bisschen zusammengefasst. Und wir haben es deshalb gemacht, weil es die Midlife-Crisis ist. Uranus-Opposition Uranus haben wir am 18.11.95 Uranus-Quadrat-MC. Wir wissen vorher mit dem Dispositon, Uranus Opposition Merkur und so weiter und Uranus Opposition Sonne. Also, wir können davon ausgehen, dass bei einem so uranischen Menschen das eine sehr tiefgreifende Zeit sein wird. Und vor allem auch eine der wichtigsten Zeiten in Freuds Leben sein wird. Ich habe Ihnen jetzt die, was passiert? Ihr könnt es einmal im Horoskop zu Hause nachchecken. Was ist passiert? Er steht an einem Wendepunkt seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Karriere. Auch wieder das 10. Haus bezüglich. Er hat die Studien über Hysterie herausgegeben. Und das ist sehr wichtig, dass gerade diese Herausgabe dieser Studien zu einem sehr großen Zerwürfnis mit seinem väterlichen Freund Breuer geführt hat. Ja? Und das müssen wir uns auch immer vergegenwärtigen, dass Uranus trennt und das muss für ihn eigentlich kein angenehmes oder war für ihn kein angenehmes Ereignis, wenn man sich die Überzeugung trennt einem von dem, wo man Halt und Sicherheit bekommen hat. Ja, ist also eine sehr starke uranische Aufbruchstimmung, die da stattgefunden hat. Es kommt 1895 die Anna auf die Welt. Sie hat dann auch sein Werk weitergeführt. 2 Jahre später registriert er den Sturz aller Werte. Das kennen wir bei Skorpionen ganz gut. Und er zweifelt auch an einigen Theorien, die er selbst entworfen hat. Er entdeckt zu dieser Zeit den Ödipus-Komplex und die Macht von Fantasien und er setzt eine Selbstanalyse fort und betreibt eine sehr intensive Selbstbeobachtung. Er, und das hat ein Biograf geschrieben, der Martin Lohmann, Zitat ein kurzes, zu dieser Zeit hat er jene Kunst entwickelt, also die symbolischen Ordnungen, die das Freudsche Werk als etwas grundlegend Neues, ja Revolutionäres aufweist. Sozusagen, da hat er die Theorien in dieser Zeit entwickelt. In der Traumdeutung fand dieses Neue und Revolutionäre seine bis heutige gültige Gestalt. Und man darf sagen, und ich glaube, das wissen alle von uns, dass die Traumdeutung eines der wesentlichsten Bücher war im 20. Jahrhundert für uns alle. Auch eine sehr starke uranische Komponente, aufrüttelndes Thema. Okay? Er hat ein bisschen länger, ich mache jetzt noch einmal einen Sprung, weil er ist ja recht alt worden, da kann man nicht alles. So sieht man es. Da haben wir wieder eine interessante Phase. Uranus ist mit fast allem in Verbindung, durch die Transite, was man sich Uranus, Quadrat Pluto, Quadrat Aszendent, Trigon Mond, Quadrat Sonne, Uranus, Quadrat Uranus, das heißt auch wieder ein sehr starker entwicklungsorientierten Ansatz, kann man sich das auch noch anschauen. Uranus Opposition MC und Uranus Trigon Saturn. Es ist die zweite Saturn-Revolution, Saturn-Konjunktion Saturn und vor allem auch Saturn-Mond, das habe ich da unten hingeschrieben, in dieser Zeit. Das heißt auf der einen Seite das sehr Bewahrende, auf der anderen Seite das sehr Verändernde. Was passiert? Uranus trennt ja immer. Er hat sich in dieser Zeit von Alfred Adler und C.G. Jung getrennt, beziehungsweise die haben sich von ihm getrennt. Aber es kam in dieser Zeit zum internationalen Durchbruch. Was interessant ist, dass er in dieser Zeit das Werk Totem und Tabu veröffentlicht hat. Das würde ich verbinden mit Uranus Quadrat Pluto. Also könnte man vorstellen. Und es geht dabei, dass er sagt, am Anfang aller Kultur steht das Schuldgefühl. Das müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Und er hat zwei Glücksfälle in dieser Zeit, sind ja nicht nur schlechte Aspekte. Anton von Freund, der heißt nicht Freud, sondern Freund, das war ein ungarischer Industrieller, der hat ihm in dieser Zeit eine beträchtliche Geldsumme spendiert. Das war das erste Glück. Und der zweite Glücksfall war, dass er in dieser Zeit sehr viel praktische Arbeit leisten konnte, Analysearbeit, weil es sind sehr viel vom Krieg heimgekehrt und sehr viele Männer, die total gestört waren und krank, psychisch krank gekommen sind, und da hat er seine Praxis eigentlich permanent voll gehabt. Also er hat genug, unter Anführungszeichen, Studienobjekte gehabt, wo er seine Theorien nachgehen konnte. Gut. Also wie gesagt, man könnte da noch jetzt viel sagen. Jetzt machen wir wieder einen Sprung von circa 20 Jahren. Da haben wir die Transite, müssen wir jetzt. Gut. ...1938, wir haben diesen Aspekt schon einmal, einen ähnlichen Aspekt mit 4 Jahren gehabt. Wir haben wieder eine Sonne, Uranus, beziehungsweise der Uranus ist jetzt auf der Sonne. Ja? Was könnte da schon wieder passiert sein? Also der Aspekt mit 4 Jahren wiederholt sich, ja, in etwa. Er hat Wien verlassen 1938, praktisch seine Heimat, ist nach England übersiedelt und er stirbt dort 1939, als die Uranus-Wiederkehr ist. Also die Uranus-Revolution da ist. 6.5.1856. Um das abzuschließen, aber ich glaube, das haben wir jetzt sehr gut gesehen, in der Kürze, wie Uranus da bei Freud eine sehr dominante Rolle spielt. Und ich möchte ein kleines uranisches Urteil von Thomas Mann da anfügen, sozusagen als Replik zu seinem Leben. Und Thomas Mann sagt, und das hat er schon 1931, also vor seinem Tod, gesagt, er sagt, Freuds Werk, dieses persönlichkeitsgeborene und weltverändernde Werk eines tiefen Vorstoßes ins Menschliche von der Seite der Krankheit her, ist heute schon eingegangen ins Leben und in unser aller Bewusstsein. Und ich sagte gewiss nicht zu viel, als ich es einen der wichtigsten Bausteine nannte, die beigetragen worden sind zum Fundament der Zukunft, der Wohnung einer freieren und wissenden Menschheit. Das hat er gesagt in Ritter zwischen Tod und Teufel 1931, der Thomas Mann. Und ich finde, das ist doch ein super tolles uranisches Replik auf das Arbeit und Leben von Freud, was wir vorher in der Theorie irgendwo ausgeführt haben. Da kommt alles vor, was Uranus im Leben bewirken kann. Gut, das war. Gibt es da Fragen zu Freud? Ist zu schnell? Passt? Gut. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher in die Literatur, aber nicht weniger interessant. Hermann Hesse. Zuerst ganz kurz. Er stammt aus einer frommen, nicht gerade reichen Familie. Er wurde am 2. Juli 1877 im schwäbischen Städtchen Calw an der Nagold geboren. Und, was dann auch sein Leben prägen sollte, sein Vater und seine Mutter waren in Indien als Missionare tätig. Und als Schriftsteller musste er einen langen, bis er Nobelpreisträger wurde, einen sehr langen Weg gehen. Und er wurde im Ersten Weltkrieg als vaterlandsloser Gesell tituliert, von den Nazis als Volksverräter. Und er erntete dann eigentlich erst kurz vor seinem Tod einen Weltruhm durch sein Werk von Steppenwolf. Und was ich jetzt nachzeichnen wollte oder will anhand von Uranus, seinen persönlichen Werde- und Reifungsprozess. Bitte? Also, ist das klar? GZ ist das. 2.7.1877 in Calw.
Wie heißt der Ort?
Calw in Deutschland, Baden-Württemberg. Also wir sehen, Radix ist Uranus, der nicht nur der elevierte Planet. So, steht am 8. Haus, das überthront über alle und hat exakte Aspekte zum Aszendenten und Deszendenten. Also er steht in Achsenbindung. Wenn wir das Horoskop anschauen, können wir relativ einfach diese uranischen Phasen erkennen. Wichtig wird sein, wenn Uranus über den MC geht, und das wird sein, circa 23/24, dann kommt sozusagen die Verbindung mit dem Aszendenten und mit spannend dürfte die Zeit ab 40 werden, die ich euch dann zeige. Und da beginnen sich diese uranischen Auslösungen zu häufen. Was ich noch da zeigen möchte, ganz kurz, ohne da weiter einzugehen, was auch immer spannend ist. Wir haben einen Neumond. In diesem Neumond ist Uranus in einem exakten Sextil eingebunden. Und ich finde das recht spannend, wenn auch der Neumond eine sehr uranische Prägung hat, wie auch der kommende. Wir haben vielleicht interessante Leute geboren, nächsten Dienstag, wer das genau hat, ja. Aber auch da sehen wir eine exakte Einbindung in das. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel über Neumonde sprechen. Das ist ein Punkt noch. Wem fällt was auf? Weshalb ich euch den... Er hat so nicht aufgepasst, aber es macht nichts. Also, nein, nichts Mondknoten. 20 Grad. Der Neumond ist 20 Grad, wie viel haben wir? 42. Und er hat eine Deszendenz. Ist der Neumond ist exakt im Grad des Deszendenten, ja? Ja? Und insofern, wenn der Neumond exakt mit unseren Achsen in Verbindung ist, hat er schon eine starke Bedeutung auch für unser Leben. Aber ich glaube, ihr schaut euch auch die Neumonde immer wieder an, im Horoskop, vor Neumond vor der Geburt und nach der Geburt und so weiter. Und interessant ist, einen kurzen Nebensatz, schaut mal, wenn ein Neumond exakt auf einem Planeten stattfindet oder auf einer Achse, da passiert immer etwas. Also der Transit-Neumond auf einem Planeten vom Horoskop. Okay, gut. Also, bevor wir auf die erste wichtige Lebensphase eingehen, möchte ich ein Beispiel der frühen Ich-Erweckung ganz kurz aufführen. Und zwar, das habe ich einen Brief von seiner Mutter entnehmen können, und sie schreibt da: Hermendle hatte morgens heimlich die Schule geschwänzt, wofür ich ihn ins Gastzimmer einsperrte. Er sagte nachher: Das hilft euch nicht viel, wenn ihr mich dahin tut, ich kann da zum Fenster hinaussehen und mich unterhalten. Also da sieht man sehr stark einen Freigeist und ein uranisches Wesen, wenn man sie eigentlich nicht einsperren lässt. Und vor allem auch, wenn man noch diesen Krebs, weil auch für Krebs ist die Kindheit besonders wichtig. Und seine Krebssonne kann man vielleicht auch noch mit einem Satz zitieren. Der Mensch erlebt das, was ihm zukommt, nur in der Jugend, in seiner ganzen Schärfe und Frische, so bis zum 13., 14. Jahr. Davon zehrt sein ganzes Leben. Also das ist auch typisch Krebs, diese Geborgenheit, dieses Thema, Krebs ist Kindheit, ja. Gut. Na, aber wir sprechen jetzt nicht zu lange über Krebs, weil sonst müsste es natürlich Krebs ist. Aber ich sage, Krebs hat sehr stark mit unserem Mond, mit den ersten Lebensphasen zu tun, ja. Gut. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen durch das Leben. Es geht, wir haben eine Phase vom 01.01.96 bis 31.12.1902. Praktisch 6-7 Jahre. Uranus Quadrat Uranus ist in dieser Zeit. Uranus Opposition Pluto. Trigon Venus, Trigon Mond, Quadrat Mars, Quadrat Saturn und Konjunktion Aszendent. Also es ist wirklich... Und da auch wieder Saturn Quadrat Saturn, Saturn Opposition Sonne, Uranus Quadrat MC. Also was spannend ist, und oft merkt man, dass die Kämpfe umso größer sind, umso stärkere bewahrende Aspekte im Transit oder in der Direktion sind, man könnte fast sagen, duellieren mit uranischen Aspekten, weil dann die Spannung sehr stark ist im Horus, also in unserem Leben auch. Er hat in dieser Zeit eine Buchhändlerlehre gemacht und er schreibt: Mein tägliches Gebet ist, dass ich meine eigene innere Welt mir wahre, dass ich nicht verkümmere. Und das ist auch wieder typisch Krebs, die Innenwelt. Ja? Und in einem anderen schreibt er noch: Seltsam, dass ich seit meiner Schulzeit immer zur Einsamkeit verdammt war, die mir endlich zur Freundin geworden ist. Ich finde keinen Freund, vielleicht wohl, weil ich zu stolz bin und nicht werben mag. Und seit 3 Jahren bin ich gewöhnt, allein zu denken, allein zu singen. Das ist also auch typisch, ich habe jetzt wirklich ein paar Zitate rausgenommen, der das Wesen von Uranus und den Werken verdeutlichen soll. Und wenn man sehr aufmerksam Schriftsteller liest oder Psychologen schaut, die schreiben ja immer, beschreiben ja immer sich selber auch. Ja? Und da finden wir sehr treffende Sachen. Die Mutter stirbt 1902. Hesse hat geschrieben, ihr verdankt er das Beste, was ich geistig besitze, also es verdankt er der lieben Mutter, die ich immer und immer wieder lebendig um mich fühle, obwohl sie gestorben ist, hat er noch geschrieben. Er bekommt den ersten Vertrag mit einem Verlag und er hat zu seinem Dichten gefunden und er schreibt, meine Schriften sind rein persönliche Versuche, intime Dinge in moderner Form auszusprechen. Ich schreibe sehr viel und das nur aus persönlichstem Bedürfnis. Also auch da finde ich noch wieder zu, ich glaube, er beschreibt auch den Krebs sehr toll. Krebs ist das Intime, ist das Persönliche, die Innenwelt ist Krebs, ja. Und vor allem auch Krebs ist ein sehr subjektives Zeichen, müssen wir uns auch bewusst sein und das passt da sehr gut dazu. Was passiert, als der Uranus über den Aszendenten geht? Da ist ein erstes Buch erschienen, zwar Peter Kamenzit, und der wurde auf Schlag ein großer Erfolg. Und da hat er auch seinen Schütze-Aszendenten ein bisschen beschrieben. Und er sagt, ich hatte den Wunsch, in einer größeren Dichtung den heutigen Menschen das großzügige, stumme Leben der Natur nahe zu bringen und lieb zu machen. Ich wollte sie lehren, auf den Herzschlag der Erde zu hören, am Leben des Ganzen teilzunehmen und im Drang ihrer kleinen Geschicke nicht zu vergessen, dass wir nicht Götter und von uns selbst geschaffen, sondern Kinder und Teile der Erde und des kosmischen Ganzen sind. Und weiter sagt er noch, was von großer Selbsterkenntnis schon zeigt zu diesem Alter. Ich wollte aber auch die Menschen lehren, in der brüderlichen Liebe zur Natur Quellen der Freude und Ströme des Lebens zu finden. Ich wollte die Kunst des Schauens, des Wanderns und Genießens, die Lust am Gegenwärtigen predigen. Ich finde, er beschreibt sich sehr toll, sein Horoskop, da muss man gar nicht interpretieren, man kann ein paar Sätze lesen und da findet man auch die Punkte, die da beschrieben waren. Und 50 Jahre später hat er sozusagen über dieses Werk, sein Erstlingswerk geschrieben, sehr in einem uranischen Geiste, über den Peter Kamenzit. Sein Ziel und Ideal ist es nicht, Bruder in einem Bunde, Mitwisser in einer Verschwörung, Stimme in einem Chor zu sein, sondern statt Gemeinschaft, Kameraderie und Einordnung sucht er das Gegenteil. Er will nicht den Weg vieler, sondern eigensinnig nur seinen eigenen Weg gehen. Er will nicht den Weg vieler laufen und sich anpassen, sondern in seiner eigenen Seele Natur und Welt spiegeln und in seinen neuen Bildern erleben. Er ist nicht für das Leben im Kollektiv geschaffen, er ist ein einsamer König in einem von ihm selbst geschaffenen Traumreich. Ich glaube, hier haben wir den Anfang des Bahns gefunden, wo sich durch sein ganzes Werk zieht und vor allem auch, wo er ich glaube, das sind sehr uranische Bilder, die er da beschreibt, was wir ursprünglich in der Theorie entworfen haben. Und er hat das, würde ich sagen, könnte man nicht schöner beschreiben. Er hat die erste Ehe geschlossen, 1904, mit der Maria Bernoulli. Gut, das würde jetzt sozusagen seine erste Station. Ich habe jetzt eine Sekundärdirektion auf 1911 gemacht. Der progressive MC, das habe ich gleich am Anfang schon gesagt, ist jetzt im Quadrat zu Uranus. Sie ist eingezeichnet, sieht man sehr genau. Es findet auch die Opposition des progressiven MC zu Pluto statt. Das ist dort. Also, und es macht der Uranus die Opposition zur Radix-Sonne 1907 im Transit und das Quadrat zum MC, also eine sehr uranische Lebensphase. Ich würde mal sagen, so eine Zeit schafft eine neue Lebensphase, ein wichtiger Wendepunkt in seinem Leben, können wir nachschauen, ob das stimmt. Und es ist, glaube ich, wirklich so, und zwar, er beginnt dieses bis dahin doch erfolgreiche, nach außen erfolgreiche Leben und nach innen doch zermürbende Leben, das rüttelt ihn langsam auf, er kann so nicht mehr weiterleben. Er lebt zu dieser Zeit am Bodensee und er ist ein bekannter Schriftsteller, er muss Vorträge halten und so weiter. Und die Familie fordert ihn und er ist dreifacher Vater und das schafft ihm einfach, es ist ihm kurz gesagt zu viel. Und er beschließt, aus diesem ganzen bürgerlichen Leben aufzubrechen und fährt kurzerhand 1911 nach Indien. Weg von Frau, weg von Kindern, sagt bitteschön, habt's mir gern. Sondern es war nicht nur eine Flucht und er hat aus dieser Zeit in Indien Distanz gefunden zu allem, hat das alles wieder ein bisschen anders gesehen als vorher, ist aber nicht mehr zurückgekehrt zu seiner Familie, sondern ist dann, als er von Indien gekommen ist, nach Bern übersiedelt vom Bodensee. Gut, also das muss man sich auch einmal vorstellen, es ist ja nicht ohne, gell? Wenn man da alles verlässt, nach Indien geht, wir träumen zwar oft davon und tun es dann doch nicht, aber er hat es gemacht. Wir haben jetzt da, habe ich wieder eine Liste, muss da nicht alles durchgehen. Ich habe die exakten Aspekte. Transite, Uranus, das ist sozusagen die Midlife-Crisis-Transite sind das, ja. Uranus-Opposition Uranus, Uranus mit im Trigon zum MC, Quadrat Pluto und so weiter, das könnt ihr da anschauen. Interessant auch Uranus-Konjunktion Mars und vor allem auch Quadrat-Aszendent, immer, das sind wichtige Sachen. Ich glaube, wenn man diese vielen Aspekte, und wir sehen, es ist ja wie im Lehrbuch, wir haben auch wieder Saturn-Konjunktion Sonne, Pluto-Konjunktion Sonne, das auch noch dazu, und Saturn-Opposition Sonne kommt dann 14 Jahre später. Also 1930 und Pluto Quadrat LC. Also es ist eine Zeitspanne von doch 16 Jahre, die diese intensive Zeit in Hesses Leben charakterisiert. Und da könnte man sagen, als Astrologe, wenn jemand zu uns kommt, es ist die intensivste Lebensphase, die er erleben wird. Was passiert? Er ist zwischen 39 und 53, er schreibt seine erfolgreichsten Bücher. Demian, Siddhartha und Steppenwolf. Er reift zu einem weisen Dichter heran und er schafft das Bild, wie wir ihn heute sehen. 1917 wird die Tür zu den inneren und äußeren Erlebnissen dieser Zeit durch das Trigon des Uranus zum MC und als Sextil zum Aszendenten geöffnet. Das habe ich gesagt, die Aspekte. Was passiert? Für den künstlerischen Schaffen und die seelischen Zustände, erstens, der Vater ist gestorben, das ist ihm sehr nahe gegangen, 1916 im März. Der Tod des Vaters und vor allem auch das Erlebnis des Krieges, auch wenn er nicht dabei ist, aber was er da an Elend gesehen hat, hat so eine tiefgreifende Krise bei ihm ausgelöst und dass er sich in eine psychoanalytische Behandlung begab. Und er schreibt dort, er ist im Kurhaus, sicher ist mir, dass ich mit der Gründlichkeit eine Psychose auch mich selbst zurückverwiesen werde, durch diese engen und höllischen Tunnel nicht werde kriechen können, ohne verändert und durchknetet drüber herauszukommen. Zurzeit spüre ich das Abwelken von Trieben und Denkweisen, die mir einst lieb und lebendig waren, und auch das Werden von Neuem, das noch unklar ist und mehr Angst als Freude macht. Finde ich toll für saturnische, uranische Begegnungen im Leben, wie er das definiert. Er hat ca. 60 Sitzungen absolviert, psychoanalytische, um seine Depression loszuwerden. Und er hat sich sehr stark mit Freud und Jung beschäftigt und er sagt, dass gerade diese Zeit, diese zwei Jahre ihn so geprägt haben und für ihn extrem wichtig war. Und da schreibt er, nachdem es abgeschlossen war, wer den Weg der Analyse, das Suchen seelischer Urgründe aus Erinnerungen, Träumen und Assoziationen ernsthaft eine Strecke gegangen ist, dem bleibt als bleibender Gewinn das, was man etwa das innigere Verhältnis zum eigenen Unbewussten nennen kann. Er erlebt ein wärmeres, fruchtbareres, leidenschaftlicheres Hin und Her zwischen Bewusstem und Unbewusstem. Er nimmt von dem, was sonst unterschwellig bleibt und sich nur in unbeachteten Träumen abspielt, vieles mit ans Licht herüber. Da sehen wir einfach dieses Spiel, was ich am Anfang auch gezeigt habe, mit dem Ich, mit dem Bewusstsein und Unbewussten und der Individuation, die da stattfindet. Mit dem Ende des Krieges fiel auch die Vollendung meiner Wandlung und die Höhe der Prüfungsleiden zusammen. Typisch Uranus, ja? Bitte? Ja, da ist Midlife-Crisis, kurz über 40. Also wenn er gewusst hätte, dass das nicht alles durchgestanden ist, wir sehen ja, was dann alles kommt, da in den 20er Jahren, ja, hat er vielleicht nicht so optimistisch das alles gesagt, 1918. Er hat diese therapeutischen Gespräche und Traumanalysen in Demian beschrieben und da sagt er, alle diese Gespräche, auch das Banalste, trafen mit leisem, stetigen Hammerschlag auf denselben Punkt in mir. Alle halfen an mir bilden, alle halfen Häute von mir abstreifen, Eierschalen zerbrechen und aus jedem erhob sich der Kopf etwas höher, etwas freier, bis mein gelber Vogel einen schönen Raubvogelkopf aus der zertrümmerten Weltschale jetzt stieß. Sehr toll, wie sie dieses uranische Erwachen ja da anhand auch eines Vogels schildert. Er spricht von dieser Zeit, am Anfang angedeutet, Uranus ist Prüfungszeit. Er sagt, es ist die bitterste Prüfungszeit seines Lebens. Uranus als Prüfer kann man da kennenlernen. Die erste Flucht dieser Auseinandersetzung ist der Demian. Der Demian oder die Geschichte einer Jugend, die schreibt er 1919. Der Demian ist, zu Ihrer Information, die Geschichte des Knaben Emil Sinclair, der sich durch die Begegnungen mit seinem Dämonen Max Demian von seiner Kindheit löst und in den Auseinandersetzungen mit ihm die unendliche Welt seines Inneren entdeckt. Das Buch schildert auf eine schöne Weise einfach diesen Innovationsprozess von Hesses persönlichen Leben und es geht darum, dass er ihm das Wichtigste ist, die Treue gegen sich selbst, dem Demian. Und vor allem die größten Feinde sind Trägheit, Bürgertum, und die Konventionen, gegen die er sich mit allen Mitteln zur Wehr setzt. Der Demian, erst ein Satz von Hesse, der Demian zeigt gerade jene Seite im Kampf um die werdende Persönlichkeit, die den Erziehern die unbequemste ist. Es besteht überall das Streben, die Menschen gleichförmig zu machen und ihr Persönliches möglichst zu beschneiden. Dagegen wehrt sich unsere Seele mit Recht, daraus entstehen die Demian-Erlebnisse. Sie nehmen für jeden andere Formen an, ihr Sinn ist aber immer dasselbe. Wem es ernst ist, der überwindet sie, und wenn er stark ist, wird aus einem Sinclair ein Demian. Also das können wir uns heute auch hinter die Ohren schreiben. Ich glaube, da nehmen wir noch mehr Beschnitten, vielleicht beginnt man sich mal zu wehren. Auf jeden Fall beschreibt er das in diesem Buch eindeutig. Gut, C.G. Jung hat das geschrieben, sozusagen dieses Buch ist wie das Licht eines Leuchtturms in der Sturmnacht. Auch ein tolles, lass das verinnerlichen, ein tolles uranisches Bild. Und dieses Buch hat eine elektrisierende Wirkung ausgelöst, vor allem in Amerika auf die Jugend. Und er sagt dann an einem Appell an die Jugend, nur das Denken, das wir leben, hat einen Wert. Wenige erkennen ihr Schicksal, wenige leben ihr Leben. Lernet euer Leben zu leben, lernet euer Schicksal zu erkennen. Und das, ihr sollt lernen, ihr selbst zu sein. Ihr solltet verlernen, andere zu sein, gar nicht zu sein, fremde Stimmen nachzuahmen und fremde Gesichter für die euren zu halten. Ich würde sagen, das ist der Aufruf Uranus Pluto, der da mit einem, würde ich sagen, sehr stark stattgefunden hat. Aber so schön sich das in der Literatur anhört, so durcheinander kam sein Leben. Der Haushalt bricht wieder mal zusammen. Also die Frau ist in der Nervenheilanstalt und er übersiedelt ins Tessin. Und Er sagt, 20 Jahre später, wenn ich mich von den Erschütterungen und Verlusten der Kriegsjahre, die mein Leben nahezu vollkommen zertrümmert hatten, noch einmal erheben und mein Dasein einen Sinn geben konnte, so war es nur durch eine radikale Einkehr und Umkehr möglich, durch einen Abschied von allen bisherigen und einen Versuch, mich den Engel zu stellen. Also auch da wieder, Engel ist auch ein Bild von Uranus. Ja? Gut, jetzt machen wir da mal einen kleinen Blick drauf. Ein Sekundärhoroskop auf den 1920, Dezember. Wir haben wieder mal einen neuen Anfang, haben schon angedeutet, was ist, wir haben es bei Freud gesehen, Sonne, seht ihr das? Sonne, Konjunktion Uranus, ja, exakt wieder mal dieser Aspekt, finde ich, wer hat es von euch, Sonne, Konjunktion Uranus, niemand, jetzt niemand, na, Gott sei Dank. Also progressiv ist er meistens stärker. Also es findet wie bei Freud eine Übersiedlung statt. Es erwacht ein neues Lebens- und Schaffensgefühl. Und er sagt, die Krankheit scheint vorüber zu sein, ich bin nicht gestorben. Also nochmals dreht sich Erde und Sonne für mich, noch heute und noch lange spiegelt sich Blau und Wolke, See und Wald in meinem lebendigen Blick. Nochmals gehört mir die Welt, nochmals spielt sie auf meinem Herzen ihre vielstimmige Zaubermusik. Also finde ich auch ganz toll, wie er so diese Neuanfänge beschreibt. Und er beginnt jetzt 1921 wieder eine Psychoanalyse bei C.G. Jung in Zürich. Und er haust, er ist total verarmt, es hat eine Geldentwertung stattgefunden, hat eigentlich nichts, wie ein Bettler hat er in Zürich gehaust in einem vollgestopften Zimmer. Sonst hat er nichts mehr gehabt. Und er sagt, ich war jetzt ein kleiner, abgebrannter Literat, ein abgerissener und etwas verdächtiger Fremder, der von Milch und Reis und Makaroni lebte, seine alten Anzüge bis zum Ausfransen austrug und im Herbst sein Abendessen in Form von Kastanien aus dem Walde heimbrachte. Aber das Experiment, um das es ging, ist geglückt und trotz allem, was auch diese Jahre schwer gemacht hat, sind sie schön und fruchtbar gewesen. Wie aus Angstträumen aufgewacht, aus Angstträumen, die Jahre gedauert hatten, zog ich die Freiheit ein, die Luft, die Sonne, die Einsamkeit, die Arbeit. Wir haben dann 1924 wieder einen Transit des Uranus über Mars. Zu dieser Zeit erscheint Siddhartha und er sieht seine Lebensgeschichte in einem exotischen Gewande. Die Welt des schönen Scheins ist entlarvt und er legt den eigenen Glauben dar. Privat geht es so weiter, dass im Sommer 1923 die Ehe geschieden wird. 1924 heiratet er unter einem äußerst problematischen Uranus-Aspekt, nämlich ein Quadrat des laufenden Uranus zum Aszendenten ein zweites Mal. Also wen wundert es da, dass die Ehe mit Ruth Wenger bereits 3 Jahre später wieder geschieden wurde? Hesse dazu, die Ehe ist ja nichts, was ich begehre und wozu ich begabt bin. Aber das Leben und das Schicksal hier ist stärker als meine Gedanken und Wünsche. Das hat er in einem Brief geschrieben. Viel wichtiger für ihn ist das Erscheinen des Steppenwolfs im Juni 1927. Das hat er begonnen unter einer Uranus-Saturn-Konjunktion und fertig geschrieben mit dem Transit des Uranus über dem Mond. Und es ist, wie wir wissen, diese Dichtung, die Hesse in den 60er Jahren zur Kultfigur gemacht hat. Der Wille zur Wahrheit treibt Hesse in diesem Werk zu einer erneuten Sezierung des eigenen Ichs und seiner Zeit tiefer als jemals einer seiner Werke zuvor. Das könnten wir vielleicht mit Mond Uranus in Verbindung bringen. Die Krise Harry Hallers, das ist die Hauptfigur im Steppenwolf, ist auch die Krise Hesses. Sein Leben ist vielfältig gespalten, er schwingt nicht bloß zwischen zwei Polen, wie er sagt, etwa dem Trieb und Geist oder dem Heiligen und dem Wüstling, sondern es schwingt zwischen Tausenden, zwischen unzählbaren Polpaaren. Inhalt des Werkes, vielleicht wissen es einige, ist die Selbstbegegnung, die Höllenreise zu sich selbst. Diese Reise bewegt sich in einem eigentümlichen Zwischenreich zwischen Traum, Vision und Wirklichkeit und gewinnt dadurch eine ganz besondere Intensität. Haller erfährt, dass jene andere Wirklichkeit, nach der er sucht, nur in sich selbst zu finden ist. Und in Steppenwolf schreibt er, ich kann Ihnen nichts geben, was nicht in Ihnen selbst schon existiert. Ich kann Ihnen keinen anderen Bildersaal öffnen als den Ihrer Seele. Ich kann Ihnen nichts geben, nur die Gelegenheit, den Anstoß, den Schlüssel. Ich helfe Ihnen, Ihre eigene Welt sichtbar zu machen, das ist alles. Das könnten wir wirklich als eine wahrhaft uranische Begegnung bezeichnen. Beendet wurde diese Lebensphase mit dem Transit des Uranus über den IC, der fand 1930 statt. Hesse, wie könnte es anders sein, übersiedelt in dieser Zeit wieder ein neues Haus in Montagnola und beginnt das Glasperlenspiel. 1942 wird es veröffentlicht und es ist die reifste Dichtung von Hesse, und zwar unter der Konstellation der progressive Mond ist in Konjunktion zu Uranus und das progressive MC im Trigon zu Uranus. Also auch wieder hier eine sehr uranische Konstellation. Die menschliche Erkenntnis des Glasperlenspiels, das Ergebnis des langen Lebensweges, in dem das Ich von Hesse mehrmals aufgebrochen und transformiert wurde, heißt nicht weniger als, jeder von uns ist nur ein Mensch, nur ein Versuch, ein Unterwegs. Er soll aber dorthin unterwegs sein, wo das Vollkommene ist. Er soll ins Zentrum streben, nicht in die Peripherie, sagt der Musikmeister Josef Knecht, die Hauptfigur im Glasperlenspiel. Es gibt da die Wahrheit, mein Lieber, sagt er noch, aber die Lehre, die du begehrst, die absolute, vollkommene und allein weise machende, die gibt es nicht. Du sollst dich auch gar nicht nach einer vollkommenen Lehre sehen, Freund, sondern nach Vervollkommnung deiner selbst. Die Gottheit ist in dir, nicht in den Begriffen und Büchern. Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert. Ich würde sagen, das ist auch eine wahre Aussage für uns Astrologen. Und womit ich abschließen möchte, ist der Aspekt, dass 1951 der Uranus wieder auf der Radix-Sonne ist. Hesse bekommt nun die Ehrungen und Anerkennungen, der Aufbruch zum Ich ist geglückt. 1962, am 9. August, stirbt er in Montagnola. Und zum Abschluss vielleicht ein Gedicht, was wir auch uranisch bezeichnen könnten. Es heißt Stufen, dieses Gedicht, und die paar Strophen. Wir sollen hier heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Dankeschön.